Herzlich willkommen bei Überpop,
der Podcast über Popkultur
mit Jörn Thesen
und Fabian Thomas.
Folge 45. Heute sprechen Fabian Thomas und ich, Jörn Thesen, über Black Klansman, den aktuellen Film von Spike Lee. Außerdem, und das machen wir zuerst, sprechen wir über die neue Zeichentrickserie auf Netflix, Disenchantment. Dabei handelt es sich um eine neue Serie von Matt Groening, dem Erfinder der Simpsons und von Futurama. Und dieses Mal hat er so ein Märchen- bzw. Fantasy-Setting. Jetzt geht's los. Ich habe nicht weiter geguckt als die ersten zwei Folgen und ich musste mich schon fast zwingen, die zweite zu schauen, weil ich finde, es sieht schön aus. Es hätte so gut sein können, aber irgendwie, irgendwas stimmt nicht, oder?
Ja, ich finde, da fängt es schon an. Also ich finde auch nicht, dass es schön aussieht. Ich meine, es hat so dieses, was man von Futurama auch kennt, dieses, dass so alles so ein bisschen mehr 3D-mäßig, so genau. Räumlich aussieht, ne? Wenn man im Intro um dieses Schloss rumfliegt und so, das mochte ich bei Futurama auch schon sehr gerne. Dass es halt Zeichentrick ist, aber trotzdem halt so ein bisschen räumlich,
das
ist, ne?
Genau, ja, das mag, genau, das mochte ich auch.
Cooler Effekt. Aber ich mag diesen, ich komme einfach mit dem Stil nicht so richtig klar. Ich meine, das ist, natürlich hat man von Matt Groening, man kennt diese Figuren, das ist total Trademark, diese Nasen, diese Hasenzähne und so. Und dass es auch absichtlich schlecht gezeichnet ist, irgendwie und halt nicht besonders fein, so, das weiß man ja. Aber ich konnte mich trotzdem mit der Optik, mit den Charakteren nicht anfreunden, rein jetzt vom Erscheinungsbild her irgendwie. Ich fand keinen Charakter irgendwie sympathisch, wo ich sofort gedacht habe, das ist jetzt irgendwie so mein Favorite, bei dem ich jetzt so ein bisschen mitfiebere, wie es dem so geht und so, oder? Und dann, ja, ich habe auch die erste Folge geguckt. Dann war ich so total underwhelmed, weil ich echt so dachte, ja, cool, wow, das kommt jetzt so auf Netflix, man kann es jetzt einfach so gucken, es ist so die neue Serie von Matt Groening, aber hatte dann überhaupt schon keine Lust mehr weiterzugucken, habe mich dann halt irgendwie aus Langeweile einfach durchgehangelt und alle Folgen geguckt. Ja, also.
Ah, du hast es sogar komplett geschaut, weil.
Ich hab's komplett geguckt, ja.
Also, das ist, ich muss, meine Story dazu, also erstmal für die, wobei das mache ich glaube ich im Intro, was das überhaupt ist. Also ich hatte die Trailer gesehen und hatte auch vorher gehört, oh, Matt Groening macht eine neue Serie für Netflix und das ist Fantasy und habe ich mir gedacht, ach, Futurama statt mit Science Fiction mit Fantasy zu machen, das könnte doch eigentlich funktionieren. Dann einen Trailer gesehen und schon direkt gedacht, okay, ich bin nicht so ganz sicher. Fand die Idee an sich lustig, hier starke Frauenfigur, Prinzessin, die keinen Bock hat, Prinzessin zu sein, vor allen Dingen keinen Bock hat, zu arrangiert zu heiraten, aber dann habe ich wirklich Schwierigkeiten gehabt, einfach eine Verbindung aufzubauen, also allein schon, dass, wie die Figur eingeführt wird von der, ich vergesse ihren Namen, sie, Spitzname ist Bean, und sie ist halt eben so ein Tomboy, mehr oder weniger, und sie ist am Tag ihrer Hochzeit, hat sie die Nacht durch irgendwie Glücksspiel, irgendwie in so einer dunklen Spelunke um Geld gespielt, und die Szene, wie sie dann da quasi mit drei Prinzessinnen gewinnt, weil sie nämlich sie selber die dritte Karte ist, das war einfach schon nicht stark genug.
Ja.
Einfach so. Ich finde es irgendwie, diese ganze Szene, wo sie dann da auf dem Boden rumkreucht und so, ich denke mir so, das ist nicht interessant genug für eine ganze Szene. Und dann auch noch die Szene, in der du diese Figur einführst. Also ich fand das echt, da hatte ich schon Schwierigkeiten, dabei zu bleiben. Dann auch die Art und Weise, also ich musste so ein bisschen an Shrek denken, weil Shrek ist so auf einem relativ niedrigen Level, wie der Humor funktioniert. Also auch, dass dann der Prinz, den sie heiraten soll, der ist dann von Bentwood. Ja, also vom krummen Schwanz. Also, ha, 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 ha. Mhm. So, ja. Mhm. Die Stimmen, die Schauspieler, die Figuren sprechen angeht, das ist die Abby Jacobson aus, die hat in Broad City, das war so ein Comedy-Duo von zwei Frauen, die eine Sitcom auf Comedy Central in den USA hatten, die Prinzessin spricht. Und ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, ob der Vater von dem Sprecher von Bender gesprochen wird. Das könnte sein. Das sind auf jeden Fall so ein paar alte Bekannte, die dann auch teilweise die Nebenrollen übernehmen aus Futurama. Und Eric Andre spricht diesen Dämon, Lucy, der sie begleitet. Mhm. Aber ja, wie gesagt, Figuren.
Gutes Stichwort, der Humor, den finde ich überhaupt nicht originell, überhaupt nicht spannend. Und also das ist so zusammengeschustert aus irgendwie so Shrek ist ein guter Referenzpunkt, sowas wie vielleicht Monty Python oder so oder irgendwie so Jokes im Mittelalter. So,
ja, genau, weil es ist auch mehr Märchenwelt, ich habe eben Fantasy gesagt, aber eher so Märchenwelt als Fantasy, ne?
Man hat das schon irgendwie 100-mal gesehen, hat man das Gefühl. Es ist irgendwie so enttäuschend halt, weil man weiß, dass im Prinzip wäre das Team in der Lage, oder wenn man jetzt sowas wie Futurama sieht oder so, das können die eigentlich besser.
Richtig, weil auf dem Papier hört sich Fantasy- oder Märchenparodieserie über eine Prinzessin von Matt Groening, dem Schöpfer der Simpsons und von Futurama, hört sich eigentlich nach einem klaren Erfolgsrezept für mich an. Und deswegen und umso schlimmer, dass es eben nicht so ist.
Die Handlung ist dermaßen, also es ist auch einfach langweilig, weil es geht dann in den folgenden in den Folgen, die auf die erste Folge folgen, in den weiteren Folgen.
In den weiteren Episoden
geht es halt, also es wird halt immer wieder so der Fokus drauf gelegt, dass dieser Elf auch gerade den Namen vergessen hat.
Elfo. Der Name Elfo, ist auch reichlich einfallsreich.
Der sich ja irgendwie auch so in sie verliebt und der dann irgendwie so halt auch so ein Sidekick dann von ihr ist, dass der von dem Alchemisten, der in dem Schloss sitzt, die ganze Zeit untersucht wird und dieser Alchemist versucht, aus seinem Blut so ein Elixier des ewigen Lebens zu finden, um dem König, der ja so ziemlich bräsig und
also
ziemlich tumber Charakter ist, ja, der ist natürlich auf die Suche nach der Formel für das ewige Leben. So. Und das wird aber so totgewalzt, und da geht es immer wieder drum, dann ist Elfo irgendwie verschwunden oder wird irgendwie entführt, und dann müssen sie ihn suchen, und dann geht alles schief, und dann kommen irgendwelche Fabelwesen noch dazu, um das irgendwie noch ein bisschen mehr bunter zu machen, aber...
Bleiben die denn dann im Schloss dann die ganze Zeit danach?
Es gibt so ein oder zwei Expeditionen, die sie dann machen.
Okay, weil ich dachte eigentlich, das finde ich mich auch schon so, dass das so, ich habe schon gedacht, so, boah, worum geht es denn jetzt immer noch um ihre Verlobten, dass sie dann nachher, also... Ich habe jetzt gesehen, ich weiß
gar nicht noch genau. So Greifvögel Wesen so dazu, die sie dann irgendwie hin und her fliegen und
das ist ja ganz am Anfang schon das Elfo davon
weggeflogen. An den Rand der Welt und so und dann in so eine Eiswüste und so.
Okay, also sie versuchen es schon so ein bisschen aufzubrechen, aber ich hatte das Gefühl, das wurde schnell langweilig. Also sowohl der Marriage Plot, also der Wedding Plot mit den zwei Brüdern, dass der eine irgendwie anscheinend stirbt oder auch eben nicht, und dass er dann der andere Bruder dann Ersatzverlobter sein soll, und dann sind die ja irgendwie, dann findet er die, und dann sind die auf diesem Schiff und keine Ahnung, also auf jeden Fall sind die später in dem Schloss zurück, und dann zapft man das Blut ab, und dann zapft stattdessen das Schwein an, und dann wird irgendwer in ein Schwein verwandelt, ich weiß nicht mehr, achso, ich glaube der zweite Verlobte.
Ja.
Aber dann habe ich glaube ich auch aufgehört zu gucken, weil ich das schon, das ging mir schon nicht schnell genug. Ich finde auch
die Mischung so komisch. Weil es halt irgendwie dann, also es wirkt einerseits sehr, sehr kindlich und so in so einem sehr, so auch die Figuren sehen halt einfach so, es sieht halt alles so ein bisschen knuffig aus, und dann wird es aber immer durch so einen total erwachsenen Humor gebrochen, was halt für mich auch nicht richtig aufgeht.
Ich glaube,
was halt wohl angelegt ist auch, aber...
Das ist interessant, weil das ist, glaube ich, es ist in der Tat so angelegt. Und die Simpsons und Futurama, die funktionieren beide für Kinder wie für Erwachsene. Und ich weiß nicht genau, ob das daran liegt, dass ob das ein Zufallstreffer war. Aber hier hat man das Gleiche versucht und es geht voll nach hinten los. Weil ich habe das Gefühl, das ist für Kinder die verstehen das nicht. Und für Erwachsene ist es zu hohl oder zu langweilig. Ich weiß nicht, vielleicht ist es für Kinder auch zu langweilig.
Es ist auch teilweise viel zu, also ich würde es auch meine Kinder, glaube ich, nicht sehen lassen wollen.
Nee, dafür finde ich es zu...
Wenn sie klein wären.
Ja, also das ist mit dem Prinzen, der sich versehentlich selber ein Schwert durch den Kopf steckt, das will ich keinem Kind zeigen. Also, ja. Weißt du, der also ja. Find ich too much so. Und das ist so, das hatte, Futurama hatte das, glaube ich, nicht. Und das ist halt so, ne, ich weiß nicht, was da der Einfluss ist. Und das ist interessant, wenn man mal anschaut, das ist ja jetzt nicht die erste Cartoon-Serie, die Netflix gekauft hat oder Netflix hat produzieren lassen. Die erste war BoJack Horseman und die, das wollte ich noch nachschauen, wie lange das jetzt schon her ist, weil da kommt nämlich nächste oder die kommende Woche, also beziehungsweise sobald, wenn diese Folge hier erscheint, ist die schon draußen, die neue Staffel. Und das ist so ein Riesenunterschied. Hast du eigentlich mal BoJack Horseman geguckt?
Ich habe es mal angefangen jetzt zu gucken, letzte Woche. Und ich bin auch ein bisschen genervt davon.
Ja, okay.
Aber weniger stark als von Disenchantment auf jeden Fall.
Ja, da kommt jetzt schon die fünfte Staffel.
Das ist halt so diese Welt. Da muss man sich so ein bisschen drauf einlassen, glaube ich, dass es einfach auch so einen bestimmten Stil hat. Und ich finde es okay so, aber ich glaube, ich würde jetzt nicht unbedingt ein Fan davon werden.
Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass dass BoJack Horseman...
Das stattfindet, man versteht so, ja, und dass es halt alles so ein bisschen abgeschmackte Hollywood-Welt ist und irgendwie so dann so diese lustigen Tierfiguren.
Ja, also ich finde
es ist schon
abgedreht.
Von der Absurdheit her finde ich schon ganz gut.
Ja, also, aber es ist gleichzeitig wirklich entschieden für Erwachsene. Es ist einfach, ist das meiner Meinung nach ein richtig interessantes Drama in den weiteren Staffeln. Und die sind ja jetzt schon, die kommen jetzt in die fünfte Staffel mit diesem Jahr. Und ich bin jetzt nicht mehr so ganz sicher, was in den einzelnen Staffeln genau passiert, weil das fließt alles so ein bisschen zusammen. Aber der macht schon eine ganz schöne emotionale Entwicklung durch. Und dafür, dass das, also aber wir müssen jetzt nicht zu sehr darüber eingehen. Ich glaube, ich habe auch schon vor, keine Ahnung, 20, 30 Folgen irgendwann mal davon erzählt, wahrscheinlich schon relativ früh. Auf jeden Fall, das ist definitiv eine beste Serie. Und inzwischen hat auch noch, es gibt auch eine ganz andere neue, ich hab den Namen schon wieder vergessen. Irgendwas mit einem Polizeirevier, glaube ich.
Ja, das kriegt man ja die ganze Zeit reingeballert, wenn man Netflix öffnet momentan.
Genau, ja. Und ansonsten gab es noch F is for Family, da gab es zwei Staffeln von, kann ich nicht uneingeschränkt empfehlen, weil das ein bisschen auch komisch ist, wo man auch nicht weiß, ist das jetzt für Erwachsene oder also es ist schon eher für Erwachsene als für Kinder. Das ist von dem Comedian, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, Bill Burr. Den habe ich auch schon mal live gesehen mit seinem Stand-Up-Programm. Der ist selber auch Schauspieler und hatte eine kleine Nebenrolle in Breaking Bad als dieser Waffenhändler, von dem Walter White, glaube ich, ein oder zweimal, ich glaube sogar ganz am Schluss, seine Waffen kauft. Der hat eine Zeichentrickserie, die so lose inspiriert ist von seiner Kindheit in den 70er Jahren, wo er selber spricht den Familienvater, so eine Arbeiterklasse Familie im mittleren Westen, und der Vater arbeitet als Bodenpersonal für eine Fluggesellschaft in den 70ern und ist selber Veteran des Koreakriegs. Und ist halt früh ungewollt Vater geworden und hat so einen Slacker-Sohn. Ich glaube, er hat drei Kinder insgesamt sogar. Ja, der erste Sohn ist in so einer Metal-Band und die Mutter will zurück ins Berufsleben und will nicht nur Hausfrau sein. Davon gibt es schon zwei Staffeln. Es ist ganz nett, aber meiner Meinung nach nicht das Level von BoJack Horseman. Und letztes Jahr, oder vielleicht war es schon dieses Jahr, gab es auch noch Big Mouth, was so auch sehr strange ist, definitiv nichts für Kinder. Und da geht es eben um pubertierende Teenager. Und einer hat halt eben so, der pubertierende Teenager hat dann so ein alter Ego, was so ein Dämon ist, das seine ganze Geilheit und so weiter ausdrückt. Und das ist wirklich sehr, sehr zotig. Das ist unter anderem von John Mulaney, der Autor von, Chefautor von Saturday Night Live war und auch Stand-Up-Comedian ist, und der hat, der spricht da eine der Hauptrollen, glaube ich, und ist mit zusammen mit, ich glaube, nee, ich bin nicht mehr ganz sicher, ich schmeiße die Leute immer durcheinander, aber mit einem anderen, Mir fällt der Name nicht ein, aber das ist auch ein anderer Sketch-Comedian, der eine eigene Sketch-Show hatte. Die haben zusammen diese Serie erschaffen. Das ist also alles, das ist schon eine bunte Mischung, was es da alles gibt. Und Disenchantment wäre jetzt so das, was am ehesten für Kinder wäre, glaube ich, davon. Aber auch nicht, meiner Meinung nach, so richtig.
Nee.
Ja. Haben wir da noch andere letzte Worte hinzuzufügen? Ich glaube nicht, ne?
Nee, ich glaube, das trifft ganz gut. Ja, leider Enttäuschung.
Ja, dann habe ich gefreut, dass du geschrieben hast, dass du BlacKkKlansman auch gesehen hast. Der Film ist jetzt, glaube ich, schon 2 Wochen in den Kinos. Also insofern weiß ich nicht genau, ob man den noch kriegt, wenn man den jetzt erst sich entscheidet zu sehen. Insofern können wir da vielleicht auch gleich oder später in Spoiler gehen. Aber vielleicht erstmal versuchen wir mal nicht so sehr über auf die komplette Handlung einzugehen. Wie fandst du denn den Film?
Sehr gut. Und weil ich war ein bisschen erschrocken eigentlich, weil ich bei Spike Lee sowieso immer so ein schlechtes Gewissen habe, dass ich das Gefühl habe, der macht so viele gute Filme und ich habe irgendwie nur einen Bruchteil davon überhaupt gesehen.
Dito.
Es ist immer so, ja, zum Beispiel so Bamboozled oder so hatte ich so ganz lange so auf der Liste, so, dass ich den mal gucken will, weil ich davon so viel Gutes, da geht es ja um dieses Minstrel-Shows und so. Mhm. Dann habe ich jetzt mit mir gerade auch nochmal durchgeguckt, was er so alles gemacht hat. Und ich kenne keinen einzigen Film so von den letzten 10 oder so, bis auf Inside Man. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, das ist so ein Heist-Movie, sehr Hollywood-like eigentlich.
Mhm. Nee, habe ich nicht gesehen.
Wo man jetzt nicht damit rechnen würde unbedingt, dass Spike Lee den gemacht hat. Der aber wirklich sehr, sehr gut ist, wo es halt um so einen Banküberfall geht. Erst relativ klassisch aufgezogen, dann kommt dann am Ende halt nochmal so eine Story rein, wo es darum geht, dass ein Kriegsverbrecher, Nazi-Kriegsverbrecher irgendwelche gestohlenen jüdischen Diamanten in so einem Safe aufbewahrt und das so alles so vertuscht werden soll. Und da kriegt das dann so eine krass, so auf einmal so eine riesig politische Komponente. Egal, so Empfehlung am Rande. Und ja, der neue, und also ich habe ihn dann schon immer so wenig ich ihn einerseits kenne als Regisseur, so andererseits habe ich das Gefühl, der hat so eine ganz eigene Handschrift schon auch, die man dann irgendwie doch erkennt. Das ist alles, also das...
Ich muss gestehen...
am ehesten so eine Coolness. So, also das dieser, ich finde... So als allererstes bei BlacKkKlansman würde ich sagen, dass dieser Film einfach sehr, sehr cool war. So.
Ja, also erstmal auch zu meinem Verhältnis zu Spike Lee. Ah, genau. Oh, Gott sei Dank. Ich kann wenigstens zu einem Film sagen, dass ich ihn gesehen habe. Das ist erschreckend. Ich bin jetzt auch immer nochmal durchgegangen, weil vieles kenne ich einfach vom Namen. Aber ich habe Malcolm X, was glaube ich so einer seiner größten frühen Erfolge war, und das war schon ziemlich mainstreamig auch. Da hat ja Denzel Washington doch einen Oscar für gewonnen, oder?
Kann gut sein,
zwar nominiert. Ja. Mhm. Und nominiert, ja. Und das ist ja schon so als Biopic, aber ich habe keine Ahnung, wie der aussieht, jetzt so vom Stil. 25th Hour habe ich noch gesehen, 2002, mit Edward Norton und Philip Seymour Hoffman. Ne? Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Mhm. Da spielt Edward Norton einen Drogendealer, der zu einer Haftstrafe verurteilt ist und dann also dessen letzte Stunden in Freiheit. Und das ist sehr, sehr post-9-11-mäßig, weil er wohnt in Manhattan mit Blick auf die Lücke quasi. Und das ist ein ziemlich guter Film. Und ich habe jetzt nur zu BlacKkKlansman gehört, dass das ein Return to Form für Spike Lee sei, wobei, ach krass, das ist auch schon 3 Jahre her, dass er Chirac gemacht hat, was ein Film über Chicago war. Und der Titel ist halt eben eine Anspielung an Irak, ne? Also dass Chicago wie ein Kriegsgebiet sei.
Und der aber ist halt auch schon 61, ne? Das fand ich auch überraschend.
Ja, und warte, und Chirac ist gleichzeitig basierend auf einer Aristophanes-Tragödie, Lysistrata. Und das halt eben verlegt das müsste man sich eigentlich mal anschauen. Hört sich sehr spannend an. Das war auch schon 3 Jahre alt, der Film. Und er hat gleich 2 Dokumentationen über Michael Jackson gemacht in den letzten 6, 7 Jahren. Aber der ist sehr, sehr produktiv, muss man mal sagen. Also, naja, und BlacKkKlansman, ich habe, glaube ich, den Trailer gesehen und war dann erstmal überrascht, dass das ein Spike Lee-Film ist. Dann, wird der Film ja interessanterweise auch vermarktet, dass er von Jordan Peele, dem Regisseur und Oscar-gewinnenden Drehbuchautor von Get Out, produziert ist, was irgendwie auch ein bisschen komisch ist, weil ich glaube, Jordan Peele würde ohne Spike Lee wahrscheinlich keine Filme machen. Weil ich glaube, der hat sehr viele schwarze Filmemacher auch inspiriert. Und ist, glaube ich, auch immer noch wahrscheinlich der bekannteste schwarze Filmregisseur. Ne? Also, naja, aber cool, ja. Aber ich weiß nicht genau, ob das jetzt am Stil von Spike Lee liegt oder einfach am Setting und an der Musik, weil 70er Jahre und ja, aber also und auch apropos Denzel Washington, Hauptdarsteller, ich habe seinen Vornamen vergessen. John David Washington, der Sohn von Denzel Washington, ein ehemaliger Footballspieler, auch meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Besetzung, sehr gutes, also großes Talent, was sich da zeigt.
Also ich glaube einfach, der Mix geht auf. Die Musik ist super, das Setting ist super, das Spiel von John David Washington ist super, er ist einfach ein mega souveräner Typ, der sich auch einfach in dieser, also ich meine, er ist ja, wird Polizei, Polizist in einem relativ liberalen Staat, ja, aber hat trotzdem mit täglichen Anfeindungen zu tun, geht damit aber sehr, sehr cool um. So, also der hat so eine ziemlich gute Attitude. So, das hat mir sehr gefallen.
Ja, was andere Darsteller angeht, Adam Driver, ne, was der, ich finde, der kann eigentlich, ich habe den noch nie irgendwas schlecht oder falsch machen sehen als Schauspieler. Auch sehr lustig, finde ich, und es ist schon eigentlich bitter, dass man das lustig findet, aber Topher Grace aus Die wilden 70er, beziehungsweise That 70s Show, ist hervorragend als irgendwie gleichzeitig schmieriger, dummer, aber auch so böser Anführer des Ku Klux Klan als, wie heißt er noch gleich, David Duke. Wenn man den letzten Sänger nicht gesehen hat, dann könnte man das eventuell vergessen, dass der das ist. Also das finde ich auch schon gut.
Den Darstellern noch, was auch mega witzig war, weil ich war mit zwei Freunden in dem Film und wir haben so, als es darum geht, dass so Detective Ron Starworth ist ja, das ist ja die Figur des John David Washington, dass er dann seine Kollegen Adam Driver und den anderen kennenlernt, haben wir gesagt so, der sieht doch aus wie Steve Buscemi, was ist denn das für einer? Also Jimmy Creek heißt er in der Rolle und das ist tatsächlich der Bruder von Steve Buscemi, der heißt Michael Buscemi, deswegen, der hat so diese Augen, der hat so ein bisschen dieses Aussehen, aber sieht irgendwie auch ein bisschen älter, ein bisschen schmäler, okay, also der Sohn von Denzel Washington, der Bruder von Steve Buscemi.
Krass, ja, stimmt. Der sieht ihm echt ähnlich. Aber den habe ich noch nie. Der hat auch keinen eigenen Namen. Kerl hat keinen eigenen Wikipedia-Artikel. Aber ja, der hat auch schon eine.
Naja.
Ist auch schon seit 20 Jahren in Schauspielrollen unterwegs. Ha, interessant. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber jetzt, ja, wo du es sagst.
Und dann fand ich noch den Gastauftritt von Harry Belafonte ziemlich gut.
Ja, das war auch eine starke Szene. Aber jetzt noch zum Stil von Spike Lee. Ich glaube.
Ja, da kann ich halt auch sehr, also das ist halt echt so ein bisschen ins Blaue hineingesprochen, wenn man jetzt.
Also der Film hat interessante so Einstellungssachen, was so, dass er mit so Zooms arbeitet und auch eine Szene, wo der, der Ron Starworth undercover in dieser schwarzen in diesem Vortrag ist von diesem schwarzen Aktivisten und da wird er so alleine auf schwarz, du siehst nur schwarz um ihn drumherum und das ist sehr so das ist fast schon so ein Beat Art und Weise, so ein also es ist wie eine sehr poetische Art und Weise der bildlichen Inszenierung, finde ich, so, weil das so das Bild
so wechselt, die Gesichter so eingeblendet werden.
Ja, genau. Das ist mir so stilistisch total aufgefallen. Ansonsten finde ich, das ist ein sehr gut inszenierter, einfach ein Polizeithriller, wie diese Ermittlung da gezeigt wird. Der Film ist einfach spannend. Ich habe aber auch Kritik an dem Film, aber ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon zu kommen wollen, was mir nicht so gut gefallen hat. Weil ich habe das Gefühl, der Film, Ja, also der Film hat so gerade am Schluss hin, und da würden wir jetzt so langsam auf Spoiler-Territorium kommen, hat der Film meiner Meinung nach zu krasse so Wunscherfüllungssachen, also so Wishfulfillment, wie sagt man das auf Deutsch? Also das ist so, es wird einfach teilweise am Schluss zu gut. Und dann bricht der Film dann das total und holt einen dann wieder zurück in die Realität und in die Gegenwart. Und das finde ich dann, finde ich krass, weil das so ein krasser Kontrast ist. Also ja, also erstmal zu der ganzen Faktualität des Films. Und das ist auch so, also interessant ist, ungefähr zeitgleich kam von, in Amerika zumindest, der Film Sorry to Bother You von Boots Riley raus.
Über den haben wir ja schon mal geschrieben, ne? Ich habe, als ich den Trailer gesehen habe, hatte ich dir den, glaube ich, geschickt.
Richtig, genau, weil ich erinnere mich auch, ich meine, dass der Trailer sogar in deutschen Kinos lief, aber ich bin nicht hundertprozentig sicher, weil das so teilweise Elemente hat, die einfach so ähnlich sind, weil es da auch um Schwarze geht und dann sie sich am Telefon als weiß ausgeben, also weil das ja dann um Callcenter-Verkäufer geht. Und das ist in dem Film so, dass tatsächlich dann weiße Schauspieler dann die Stimme von denen sprechen, wenn sie telefonieren. Lustigerweise. Und der ist sehr satirisch, der Film, und hat wohl auch einen komischen Twist, den ich noch nicht kenne. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Der ist von Boots Riley, der selber, ich glaube, noch nicht so viele Filme gemacht hat, und der ist hauptsächlich Musikproduzent und Rapper und in so einer sehr aktivistischen, politischen Rap-Gruppe ist der, deren Name mir jetzt nicht mehr einfällt. Und die haben auch schon ein Konzeptalbum gemacht mit dem Titel Sorry to Bother You. Und er hatte das Skript schon länger geschrieben und das jetzt erst verfilmt. Und der hat einen sehr langen Tweet mit so, also hat dann in Bildern einen langen Text geschrieben, wo er Black Klansman auseinandernimmt. Und nicht ohne vorher zu sagen, was für eine große Inspiration Spike Lee für ihn sei und dass das auch ein handwerklich super gemachter Film ist. Aber der reibt sich sehr an dem Timing und an dem Inhalt und auch ein bisschen an der Verfremdung der wahren Geschichte. Also wobei im Kern die Geschichte sich so abgespielt hat, also dass tatsächlich ein schwarzer Polizist den Ku Klux Klan angerufen hat und dann einen weißen Kollegen hingeschickt hat, um den dann zu infiltrieren mit dem zusammen. Das ist soweit richtig.
Auch das. Also ich habe auch schon von Kritikpunkten an dem Film gehört. Ich würde aber jetzt so als, also von dem, so wie mein Eindruck war, vielleicht was ich so ganz am Anfang, so wo ich so ein bisschen gezögert habe, ist, dass es so schnell ging, also trotz allem so Colorado Springs und relativ liberale Atmosphäre und so, und dann aber wird er ja doch so angefeindet und dann ist er doch relativ schnell einfach so in diesem Team und ist, und es geht alles so relativ fix, dass er dann auch da diese Sache durchzieht mit diesem Anrufen und dass er dann sein Team hat, wo dann Adam Driver halt für ihn, sich für ihn ausgeben kann und so, dass das alles so reibungslos klappt, da habe ich so gedacht. So,
ja, das ist, glaube ich, aber so typisch für einen Film, sowas sehr zu straffen, weil da würde ich jetzt auch schon, jetzt was der Boots Riley anbringt, ist, das war nicht nur einmal, dieser Ron Starworth war 3 Jahre lang undercover und hat tatsächlich schwarze politische Organisationen infiltriert und hat damit auch gegen ein Stück weit so die extremeren oder radikaleren Aspekte der Bürgerrechtsbewegung, wobei das ist ja schon Ende der 70er, oder ich weiß nicht genau, war das Anfang der 70er, Ende der 70er? Ich glaube schon eher Ende der 70er.
79,
glaube ich. 79 schon, ja. Aber das ist so, der hat tatsächlich in den 70er Jahren halt auch, das wird so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Also er wird schon so
als... Ja gut, das kommt ja in dem Film vor. Ich meine, er ist ja da undercover in dieser Black Panther-Versammlung, aber das wird dann in dem Dialog mit Patrice, mit seiner Geliebten, wird das dann relativ schnell abgetan, so, ne? Dass er dann einfach sagt, er ist Polizist.
Die ist übrigens komplett fiktiv, ne? Also diese Figur, die gab es nicht wirklich. Also finde ich aber auch so, das gehört zu den Sachen, die man dazu erfinden darf. Und ich finde das noch nicht problematisch, also dass sie das irgendwie gerafft haben, weißt du, dass er so einmal ein Undercover-Ding hat und dann wird er versetzt und dann hat er dann die Möglichkeit, diese Ku Klux Klan-Sache zu starten. Aber was das dieses Liberal angeht, also die Polizei wird schon als rassistisch dargestellt. Also als er dann da im Archiv arbeitet und alle kommen immer und sagen,
ja, ja.
Give me a file on a toad. Und sie sprechen dann immer von Schwarzen als Toads. Und auch der Kollege, der seine spätere Geliebte und diesen Black Panther Aktivisten da filzt und das halt eben auch eindeutig rassistisch motiviert ist, und der die auch belästigt. Und da komme ich jetzt, und das ist jetzt definitiv Spoiler, also ganz am Schluss, diese Szene, wo sie den hochnehmen, das finde ich hätte nicht sein müssen. Und das wäre besser für den Film gewesen. Hätte man das weggelassen und man hätte mit der ganzen Ku Klux Klan-Geschichte geendet. Und dann kommt ja nochmal der Abspann, wo das Ganze mit Charlottesville in Verbindung gebracht wird. Und das finde ich halt eben so heftig, weil dann bist du so, der Film hat ein gutes Ende, anscheinend so ein bisschen. Also das ist auch, was übrigens fiktiv ist, diesen Anschlag hat es nie gegeben. Ne? Also dass der Ron Starworth hat beim Ku Klux Klan keinen Anschlag verhindert. Das Einzige, wozu was der bewirkt hat, ist, dass irgendwelche Militärs, und die kommen, das kommt in einer Szene vor, dass der Leute identifiziert, die beim Ku Klux Klan waren, die arbeiten beim Militär und die sind dann versetzt worden, damit die nichts mit Atomsprengköpfen zu tun haben, wenn die beim Ku Klux Klan sind. Das ist das Einzige, was der wohl erreicht hat, der arme Kerl. Und dann haben sie halt eben klar, weil es für einen Film spannender ist, diesen Plot mit dem Sprengstoffanschlag und auch die fast schon tragische Figur, dieses Pärchen, ne? Also sie und dieser übereifrige Rassist, die auch beide so rassistisch sind, und sie will unbedingt mitmachen und wird aber als Frau auch nicht für voll genommen, und dann darf sie sich dann quasi opfern oder darf sie dann da eine Bombe platzieren, und ja, und das ist, ja, das ist alles ein, ja, ich weiß nicht genau, ob ich das stört mich jetzt noch nicht so sehr, aber wie gesagt, die Szene danach, wo sie mit verstecktem Mikrofon einen eigenen Kollegen hochnehmen, für sein sexistisches und rassistisches Verhalten, das ist leider einfach eine Märchenszene. Und das finde ich, das ist so, wenn ich dem
was vorwerfen würde, trifft so ein bisschen das, was ich auch dann so an Kritik mitbekommen habe und gelesen habe, dass so dieser gute Polizist dann so am Ende steht, so.
Genau.
Und das, ist ja einfach, also das irgendwie auch, was den ganzen Film dann auch so ein bisschen in Frage stellt, weil einfach gerade in Bezug auf sowas wie Charlottesville oder so, oder jetzt vielleicht nicht Charlottesville, aber halt so diese Shootings.
Genau.
In den letzten Jahren, dass einfach massiv die amerikanische Polizei ein absolutes Rassismusproblem hat.
Ja, also es ist einfach
dadurch, dass ein guter schwarzer Cop jetzt da gezeigt wird, dass das niemals irgendwie so Sachen aufwiegen kann, die da passieren, wo einfach Jungs, 14, Trayvon Martin oder so, Jungs erschossen werden.
Ja, das war ja nicht mit einem Polizisten,
völlig,
ne, in
aus, dem völligen, Fall, aus völligen Banalitäten heraus, so. Und das, also das war ein ganz schwerwiegender Vorwurf, glaube ich, den ich irgendwo gelesen, von, ich weiß nicht mehr wo, dass man halt einfach doch nicht amerikanische, also da, und das so, das ist im Prinzip verharmlos, wenn man da so einen unterhaltsamen Cop-Thriller dann auch ein bisschen draus macht.
Ja. Ja, also das ist auch so die um nochmal auf diesen Boots Riley zurückzukommen, das ist auch der Kern von seiner Kritik, dass der Film eben die Polizei gut aussehen lässt, auch durch die Dazuerfindung des Terrorismus-Plots und diese Szene mit der, dass sie den rassistischen Polizisten überführen. Und ja, aber Spike Lee hat, glaube ich, auch so ein bisschen auf diese Kritik reagiert, dass er der Ansicht ist, dass die Polizei nicht die Bösen sind grundsätzlich, auch wenn er natürlich das nicht verharmlosen will, also diese ganze Black Lives Matter-Geschichte. Das ist ja, soweit wir das, ich meine, das ist schwer einzuschätzen, aber wahrscheinlich erfahren wir nur mittlerweile mehr von den Shootings. Das gab, glaube ich, schon immer, dass unbewaffnete Schwarze zu Unrecht in irgendwelchen banalen Kontrollsituationen über den Haufen geschossen worden sind. Und jetzt heutzutage ist es einfach nur durch Handys allgegenwärtig, dass jemand das drehen kann. Und dadurch erfahren wir dadurch viel öfter von. Das ist eigentlich,
ich würde es da Spike Lee auch anrechnen, dass er vielleicht halt sagt, er möchte eine Botschaft senden des Friedens, oder dass irgendwie doch möglich ist, auch dass er da auch eine gute Intention dahinter hat und sowas. Und das ist dann aber halt dann auch, also ich fand's mega, ich war mega es hatte mich mega, mega erschüttert, dann diese Footage ganz am Schluss zu sehen.
Ging uns genauso.
Wo auch David Duke dann wirklich einfach 1:1 ja weiter existiert.
Ja, und dann Donald Trump lobt, ne?
Donald Trump Rede gezeigt wird. Aber es hat dann doch so ein bisschen was Pädagogisches auch, ne?
Ja. Also das versucht dann den Film wieder, also was der Film eventuell falsch gemacht hat, wird dann da versucht zu begradigen. Also dann wird das finde ich eben, da fällt mir jetzt wieder keine passende Redewendung auf Deutsch ein, das ist der Film Has Its Cake and Eats It Too. Also versucht gleichermaßen hier den, und das ist fast, das ist ein, also ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber das ist von der Wucht her, ist es ein Holzhammer, der einen da trifft, also wirklich so, dass das nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und was für ein Rassismus immer noch in den USA herrscht und was für ein, und auch, dass es quasi da eine ungebrochene Kontinuität zwischen dem Ku Klux Klan von damals und der sogenannten Alt-Right heutzutage, die dann da in Charlottesville marschiert sind, das ist einfach, ja, ungebrochen. Also, ich finde es auch ein bisschen heftig, dass er dann tatsächlich die Originalbilder zeigt, wie das Auto in die Menschenmenge fährt. Ne? Das ist wirklich so, das ist dann ganz schwer dann, so nachdem man da vorher so ein erhobenes Gefühl hat, aber also vielleicht muss man das dem auch zugute rechnen, dass er dann das nochmal, ja, diesen, da einfach nochmal bricht, diesen Feel-Good-Moment, mit dem der Film endet. Aber wie gesagt, ich
aber finde, vielleicht hätte er sich dann auch diesen Feel-Good-Moment des Endes eher sparen können.
Deswegen, das meine ich ja. Ein bisschen das Ganze ein bisschen croppen, so damit das ein bisschen schon einen schalen Beigeschmack hat, nach dem Motto, so viel hat er nicht erreichen können und heute ist es kein Stück besser und es ist eher noch schlimmer geworden.
Andererseits, ich meine, wenn man den Film genau guckt, es kommen ja auch immer wieder einfach so 1:1 Parallelen vor, wie wenn die Ku Klux Klan Versammlung alle America First einstimmt und so und diese ganzen Sachen.
Ja. Oder wenigstens sagen sie nicht Make America Great Again.
Können Sie sich denn vorstellen, dass irgendwann mal so ein total rechter und fieser Typ so Präsident wird? Nein, das ist doch total unvorstellbar, wo sie halt genau auf Trump anspielen. So, das ist so ein relativ früh, glaube ich, ist dieser Dialog. Das steckt in dem Film ja alles schon drin, aber ja.
Ja, also er ist nicht ohne Makel, der Film, sagen wir so, ne? Aber trotzdem rundum gelungen. Und ich glaube, auch wenn wir jetzt über Plot-Details gesprochen haben, ruiniert einem das nicht den Film. Aber wie gesagt, ich habe ja gewarnt vor Spoilern.
Nee, und man sollte ihn sich auf jeden Fall angucken. Also ja, das ist auf jeden Fall ein echt guter Film.
Von den zwei sehr unterschiedlichen Sachen, die wir heute besprochen haben, ist Black Klansman definitiv die Empfehlung und Disenchantment eher nicht.
Ja, würde ich so unterschreiben.
Das war überhaupt Folge 45. In der letzten Folge hatte ich fälschlicherweise angekündigt, wir würden über das Fantasy Filmfest sprechen. Das ist allerdings zum Zeitpunkt der Aufnahme war das noch gar nicht gestartet. Und das ging erst dieses Wochenende in Köln los, während es in Berlin eine Woche früher begann. In unserer nächsten Folge versuchen wir, den einen oder anderen Film, der dort gelaufen ist, zu besprechen und werden uns außerdem der Netflix-Serie Ghoul widmen, einer indischen Horror-Miniserie. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Tschüss. Herzlich willkommen bei Überpop.
Der Podcast für Popkultur.
Der für Popkultur oder über Popkultur? Ich meine, wir haben ja schon über im Namen. Insofern der Popkultur-Podcast. Der Popkultur-Podcast. Der Popkultur-Podcast. Ja, das kannst du eigentlich auch machen. Der Popkultur-Podcast.
Willkommen bei Überpop, der Podcast über Popkultur.